D-Radio Wissen. Online-Talk.
Mit dem CT-Online-Talk auf D-Radio Wissen am Mikrofon Philipp Banse. Ganz, ganz herzlich willkommen. Wir kehren ja hier wie gewohnt an dieser Stelle ein paar Themen zusammen, die in den letzten Tagen, Wochen eine Rolle gespielt haben. Das mache ich wie immer nicht alleine. Mit dabei sind Claudia Krell von den Wikigeeks. Ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Kürzlich nach Berlin gezogen und insofern jetzt hier auch wunderbar im Studio. Wie gesagt, ich kenne dich von den Wikigeeks vom Podcast. Du machst aber noch so ein paar andere Online-Sachen. Was hast du noch so in deinem Portfolio?
Du meinst das beruflich, privat?
Nein, oder privat. Also zusammen? Beruf interessiert ja keinen. Das ist ja hier das, nur online.
nein, ich mache noch ansonsten die Sondersendung zur Republika. Zumindest haben wir das jetzt getan und werden das hoffentlich auch weiterführen und haben dort eben auch alle möglichen Themen, die anstanden, aufgearbeitet und weiter verbreitet. Und wir machen eben rund um das Podcasten mit den Wikigeeks noch einige programmatische Sachen, also sprich Podpod, ein kleines Portfolio für Podperlen und schöne Ausschnitte aus Podcast, um das Ganze etwas weiterzutragen. Und unser Grundgedanke auch dahinter ist eigentlich so, diese ganzen Online-Sachen etwas weiterzutragen und nicht nur in der Filterblase zu belassen, sondern auch etwas darüber hinaus.
Wunderbar. Ganz herzlich willkommen. Dann auch Anne ist wieder angereist. Anne Roth, Analyst auf Twitter und ja, Leidtragende, sagen wir mal, von sehr eingreifenden Überwachungsmaßnahmen, die heute sicherlich auch nochmal zur Sprache kommen werden, denke ich. Ganz herzlich willkommen, Anne.
Hallo.
Ulf Burmeier ist mit dem Fahrrad angereist, wenn ich hier ein kleines Taxiunternehmen gegründet habe aus dem Prenzlauer Berg nach Schöneberg. Aber dich haben wir irgendwie leider, ich weiß nicht, übersehen, vergessen. Du hast nicht angefragt, alle anderen haben angefragt.
War schon voll.
War schon voll, okay. Aber jedenfalls ganz herzlich willkommen. Richter am Landgericht in Berlin und juristisch sehr engagiert und involviert und beobachtet so die digitalen Bürgerrechte aus nächster Nähe und sehr intensiv. Ganz herzlich willkommen. Max Winde ist mit dabei, 343 Max auf Twitter. Ja, auch Podcaster, Wir müssen reden, Nerds FM, Märchenstunde, habe ich jetzt alle beisammen.
Sehr schön.
Sehr
danke.
Schön, ne? Genau. Habe lange geübt heute Nacht. Ja, du bist auch Programmierer für iOS-Apps und das Telefon.
Genau.
Und das wird heute sicherlich in Form von iOS 7 und der WWDC auch nochmal zur Sprache kommen. Ja. Damit sind wir schon ein paar Themen angerissen worden. Ich würde gern starten mit dem Ding, was irgendwie gerade so die halbe Welt beschäftigt, nämlich mit Prism. Was wolltet ihr? Also ich meine, man liest ja immer und denkt nach. Was habt ihr dazu auf dem Herzen? Wollt ihr dazu irgendwann mal was sagen, was ihr schon immer mal sagen wolltet? Anne, vielleicht du.
Ich rede eigentlich seit einer Woche über nichts anderes.
Das ja, ist ja fass das doch mal zusammen.
Und zwar nicht nur, weil ich irgendwann selber auch von Überwachung betroffen war oder womöglich noch bin, was ich ja nicht weiß, sondern weil es mittlerweile zu meinem Job gehört, auch andere Leute dazu zu beraten und weiterzuhelfen, wie man sich vor sowas schützen kann. Und da steht natürlich die Frage im Raum, kann man sich davor schützen? Ich finde das in diesem Fall so ein bisschen schwierig. Einerseits sagst du, die halbe Welt regt sich auf und da wäre ich übrigens skeptisch. Ich vermute, dass sich eher sozusagen so die nordwestliche Welt deutlich stärker aufregt, wobei ich denke, dass es auch überall sonst ein bisschen Thema gewesen ist. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, naja, wieso, das wusste man doch im Grunde schon, da ist doch jetzt eigentlich nichts Neues dabei, das wussten wir ja immer schon. Und mein Eindruck ist, dass es natürlich jetzt deutlich anders geworden, weil es eben endlich nachgewiesen ist, dass diese Totalüberwachung stattfindet, was die US-Regierung zumindest so ein bisschen ins Schwitzen bringt, denke ich, das kann man deutlich sehen. Und damit auch möglich ist, dagegen vorzugehen und sich zu wehren, weswegen ja ganz großartig ist, dass Bürgerrechtsorganisationen in den USA jetzt auch anfangen, dagegen zu klagen. Und ich merke schon, dass es ein deutliches verstärktes Interesse gibt von Leuten, jetzt zu überlegen, ob sie nicht doch ein bisschen anders mit ihren Online-Aktivitäten umgehen wollen. Also ich renne seit 10 Jahren Fahne schwingend durch die Gegend und sage, hier nutzt nicht Services wie Google Mail, weil ihr euch vollständig ausliefert. Und in der Regel gibt es dann doch noch sehr häufig die Reaktion, dass ich habe doch nichts zu verbergen, obwohl das eigentlich ja auch ausführlich diskutiert worden ist, warum das auf niemanden zutrifft, nichts zu verbergen zu haben. Und wie gesagt, ganz viele andere, die sagen, ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht wie. Und bei uns ist es so, also wie gesagt, mein Job Tactical Tech ist auch Vermittlung von Wissen über sowas. Die Zugriffe sind, haben sich massiv vervielfacht auf unsere Webseiten, wo wir solche Hilfe anbieten. Und auch die Überlegungen, also in privaten Gesprächen von Leuten, die sagen, naja, vielleicht jetzt doch noch mal irgendwie ein bisschen wechseln und manche Sachen verändern. Das ist deutlich sichtbar, klar.
Was man da machen kann, da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch den du ansprichst, dass es ja schon vorher immer so die Aluhüte behauptet haben, ja, Facebook, das wird eh alles abgelauscht. Und jetzt lesen wir halt, Facebook hat im zweiten Halbjahr 2012 im Rahmen von Prism 18.000 bis 19.000 Accounts überprüfen lassen. Bei Microsoft waren es 30.000 bis 31.000.
Und das ist immer nur das, was sie öffentlich sagen dürfen und ne, das muss man ja immer noch eingeschränkt
so, ne? Aber das sind ja schon mal ein paar Zahlen in einem Halbjahr, auch wenn die natürlich sagen, es sind nur ein Bruchteil unserer Nutzer überhaupt, Ulf. Ist das so der große Unterschied, dass man es jetzt wirklich belegen kann, dass es jetzt juristisch angehbar ist, dass man dagegen klagen kann, dass es ein Gesetz gibt, ein Gericht gibt, dass es Dokumente gibt? Macht das die Sache irgendwie besser?
Also ich würde Annes Einschätzung so weit teilen, als dass es schon mal sehr gut ist, dass, wie soll ich sagen, die öffentliche Aufmerksamkeit jetzt deutlich gestiegen ist. Ich bin allerdings extrem skeptisch, wenn es zum einen darum geht, ob denn das jetzt wirklich alles ist, was da passiert, und wenn es zum anderen darum geht, ob man dagegen überhaupt irgendwas machen kann. Also Anne hat gerade schon darauf hingewiesen, auch diese Statements zum Beispiel von Facebook sind ausdrücklich nach Abstimmung mit der US-Regierung abgegeben worden. Mit anderen Worten, das ist genau das, was sie sagen dürfen, und was sonst noch so passiert, das weiß eben niemand. Und bei den Klagemöglichkeiten sieht es auch ganz bescheiden aus. Also zum Beispiel der entsprechende Zusatzartikel zur US-Verfassung, der die Privatsphäre garantiert, der gilt ausdrücklich nur für US-Bürger. Und deswegen haben es zum Beispiel Bundesbürger extrem schwer, jedenfalls in den Vereinigten Staaten dagegen vorzugehen. Sie haben einfach kein Standing, wie der amerikanische Jurist dazu sagt, also quasi keine Klageberechtigung. Und insofern kann das die amerikanische Regierung vergleichsweise entspannt sehen. Denn diese Überwachungsprogramme richteten sich jedenfalls offiziell nur gegen Bürger ausländischer Staaten, weil es eben Auslandsgeheimdienst ist. Vor allem. Dabei waren zwar sicherlich auch viele amerikanische Staatsbürger betroffen, aber jedenfalls offiziell und gezielt geht es nur gegen Ausländer, und die wiederum können nicht klagen. Also ich glaube, rechtlich wird man da sehr wenig machen können, wenn überhaupt, sollten die Konsequenzen zum einen politische sein. Also man muss noch klarer darüber reden, was passiert. Transparenz ist wichtig. Und zum anderen, was Anne gerade angesprochen hat, Selbstschutz. Und unter diesem Aspekt sehe ich das eigentlich sehr positiv, dass jetzt wenigstens mal ein bisschen was ans Tageslicht gekommen ist. Denn jetzt, denke ich, werden viele Menschen darüber nachdenken, wie sie ihren persönlichen IT-Verkehr so ein bisschen besser sichern können.
Max, du hast doch eine Gmail-Adresse. Hast du die noch, oder ist sie jetzt auf Eis gelegt?
Nee, ich hab die durchaus noch. Also ich überlege schon seit längerer Zeit, wie man die mal abschalten kann. Allerdings nicht aus diesen Gründen, die jetzt erst hochgepoppt sind, sondern weil mir Google halt per se eher unsympathischer geworden ist im Laufe der letzten Zeit, und ich halt überlege, wie man da wieder wegkommt, sozusagen. Die Frage ist natürlich, wo will man hinwechseln? Also das ist ein ganz großes, jetzt gibt es diese schöne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, und wir sollen auch alle unsere Mails verschlüsseln, und kauft euch mal Zertifikate oder holt euch irgendwo Zertifikate, dann kann man Mails verschlüsseln. Ja, ist schon mal ein sehr guter Anfang, wenn alle mitspielen und wenn man auch seine Eltern überzeugen kann, dass die sich doch jetzt auf ihren Telefon solche
Zertifikate... Das ist schon ein fortgeschrittener Nerdsport, glaube ich.
Das ist sehr, sehr kompliziert.
Ja. Das würde ich zum Beispiel eingeschränkt betrachten, denn Verschlüsselung muss ja jetzt auch nicht mit allen Leuten sein. Wenn du erstmal damit anfängst und schon mal mit einigen Leuten verschlüsselte E-Mails austauscht, glaube ich, zieht das dann ja auch Kreise. Es müssen ja nicht gleich alle mitmachen.
Klar, also je mehr, desto besser. Also auch ein kleiner Anfang ist schon mal ein Anfang, das stimmt, das ohne Frage. Aber so, dass das jetzt der Volkssport wird, ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt, weil das noch zu kompliziert ist. Die nächste Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, so was ja jetzt bei Prism, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch ein wichtiger Punkt waren, sind halt diese rein angeblichen Verkehrsdaten, in denen, also sozusagen, wir wollen nur wissen, dass da jemand mit jemand kommuniziert hat.
Wo die beiden standen.
Genau.
Wo die gerade waren und so.
Und was da drin stand, das interessiert uns gar nicht so sehr. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich so massenmäßig gar nicht abgreifbar in dem Stil. Ob man dann verschlüsselte Daten verschickt oder unverschlüsselte Daten, ist dann in dem Fall relativ wurscht. Diese Daten fallen trotzdem an, und die kriegt man, da muss man sich dann neue Gedanken darum machen, wie man die verschleiert. Und du hast da sicherlich bessere Antworten als ich, Anne. Aber wenn mich jemand fragt, was soll ich denn tun, so richtig viel fällt mir da nicht ein, was man so mit begrenztem Aufwand und begrenztem Wissen hinkriegen kann, wie man sich davor schützen kann.
Ich glaube, in der Tat, dass da jetzt die Aufmerksamkeit erstmal steigen wird. Und es wird jetzt wie ähnlich, wir erinnern uns vielleicht an diese Adblocker-Kampagnen, schalte keine Adblocker ein, plötzlich ist die Nachfrage gestiegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ähnlich funktioniert bei End-zu-End-Verschlüsselung und zumindest so ein gewisses Informationsbedürfnis da ist. Ich sehe auch noch nicht die Volkshochschulkurse für eben genau die Zielgruppen, die man dann vielleicht bräuchte. Aber ich glaube, so ein erster Schritt ist damit einfach getan. Und auch vielleicht für eine historische Auseinandersetzung, um jetzt einfach zu sehen, es ist auch nicht das erste Mal, also dass sowas aufliegt. Es ist gab das Ganze schon mit entsprechenden anderen Überwachungssystemen in den USA und auch gerade mit der NSA, die schon einige Male wild gelaufen ist.
Also ich denke, was die Verschlüsselung, die inhaltliche Verschlüsselung von E-Mails angeht, da muss man das ein bisschen differenziert sehen. Also es ist nicht mehr extrem schwer, aber man muss ein ganz bisschen wissen, was man da tut. Ich glaube, das ist so, irgendwo die Wahrheit liegt aus meiner Sicht ein bisschen zwischen den Sichtweisen von Anne und von Max. Aber was man natürlich auf jeden Fall tun kann, ist ein Wechsel zu einem relativ kleinen Provider. Und zwar im Grunde egal, um welchen Dienst es geht. Denn das zeigt ja gerade Prism. Da wurden Verträge geschlossen mit den 8 größten Providern, IT-Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Einfach weil man damit wahrscheinlich 90% des Internet-E-Mail-Verkehrs abdecken kann. Wenn man aber jetzt zum Beispiel beim kleinen E-Mail-Provider hinter Tupfingen ist, ja, vielleicht hier und da bei einem Bürgernetz oder Stadtnetz, womit das ja in den 90er Jahren in Deutschland mal angefangen hat, oder wenn man sogar seinen eigenen E-Mail-Provider betreibt, dann hat man jedenfalls relativ gute Karten, dass man den Zugriff von Geheimdiensten zumindest erschwert. Also ich betreibe seit vielen Jahren einen eigenen E-Mail-Server, das ist jetzt sicher nicht was für jedermann, aber so kleinere Provider, kleinere IT-Unternehmen, die E-Mail-Services zum Beispiel anbieten oder Kalenderservices, die gibt es ja doch sehr viel. Und an dieser Stelle wäre das so mein Plädoyer, einfach sich mal umzugucken, ob es nicht Dienstleister abseits des Mainstreams gibt, einfach weil man dann bessere Chancen hat, dass man da nicht ins Raster
geht. Ja, aber sag mal was dazu. Also was sind denn da so Namen? Also GMX ja sicher nicht.
Also GMX ist sicherlich nicht. Ich will da jetzt gar keine Schleichwerbung betreiben für irgendwelche lokalen Unternehmen. Aber wenn man da mal im Internet guckt, also in den allermeisten Städten gibt es kleine Internetunternehmen. Ne? Die sind halt mehr oder weniger groß, mehr oder weniger teuer, mehr oder weniger flexibel. Aber ich denke, da lohnt sich einfach der Blick. Oder vielleicht haben ja auch viele so, gerade in der jüngeren Generation, im Freundeskreis den einen oder anderen Admin. Also so schwer ist es nun wiederum auch nicht, einen E-Mail-Server selbst zu betreiben, ehrlich gesagt. Und also in meinem Freundeskreis gibt es ganz viele, die ihre E-Mail-Postfächer bei mir haben und damit mit Vorratsdatenspeicherung und Inhalte abgreifen, bislang jedenfalls keine Probleme haben.
Anne.
Genau, also den Teil würde ich vollständig unterschreiben. Also dazu raten, von den großen Anbietern und im Moment vor allen Dingen von den amerikanischen Anbietern wegzugehen, mit der Einschränkung, dass wir wissen, dass dieses Programm vor allen Dingen natürlich eigentlich nicht US-Bürger betrifft und ausländische Geheimdienste mit dem NSA kooperieren, man also sich da gar nicht sicher sein kann. Und wo ich auch gerne noch widersprechen würde, ist, dass es nur diese neuen Unternehmen betrifft. Denn wir wissen jetzt von diesen neuen Unternehmen, aber diese Anfragen der US-Regierung, die sind ja in der Regel damit verbunden, dass die Unternehmen darüber nicht sprechen dürfen. Und wir wissen, glaube ich, seit Nick Merrill, was ein ganz kleiner Anbieter in den USA gewesen ist, der das öffentlich gemacht hat und geklagt hat, darüber sprechen zu dürfen, dass er so eine Anfrage bekommen hat, dass das auch kleine Anbieter und eben ganz viele betrifft. Und wegen Nick Merrills Klage wissen wir, dass die darüber nicht reden dürfen und dass es deswegen sicherlich ganz sehr viel mehr Anbieter betrifft.
Okay, lass uns da mal ein bisschen dabei bleiben, weil ich denke, das ist ein Thema, was tatsächlich viele beschäftigt. Also E-Mail, klar, Verschlüsselung. Du berätst jetzt dauernd Leute, also die Sachen, die ich mir mal installiert habe, GPG oder solche Sachen. Also es ist zwar auch alles Klick-Klick, aber du musst schon ein bisschen wissen, was du tust und dann auch, wann es funktioniert und wann es nicht funktioniert und so. Was rätst du denn den Leuten? Also kleine Anbieter, gibt es da irgendwas in Deutschland, wo du sagen kannst, geht dahin, dass es selbes Feature-Set, so ein bisschen wie Google Mail, aber eben klein und deutsch.
Also vielleicht nur ganz kurz dazu ein Hinweis. Es gibt ja sehr viele Dienstleister, die Domain-Dienste anbieten, wo man seine eigene Internet-Domain reservieren kann. Die bieten praktisch alle auch einen E-Mail-Service. Und das wäre zum Beispiel so eine allererste Idee, wenn man sowieso schon mal seine Domain irgendwo reserviert, dann da auch ein Postfach einzurichten. Also generell rate ich eher dazu, Domain-Services und Provider-Services zu trennen, weil sonst gerne mal die Domain quasi in Geiselhaft genommen wird, wenn man sich mit dem Provider streitet. Aber das wäre zumindest ein erster Anlaufpunkt, wenn man sich die Sache jetzt einfach machen will. Aber gesagt, Anne.
Genau. Das unterschreibe ich wieder vollständig. Entweder man nimmt halt kleine kommerzielle Anbieter und da zucken jetzt ganz viele, weil sie sagen, ja, aber ich kann es doch alles umsonst haben. Ich bin doch daran gewöhnt, dass ich all diese Dienste umsonst habe. Aber das wissen wir eben auch, alles, was umsonst ist, ist nicht wirklich umsonst, sondern dafür verschenken wir unsere Daten. Das hat einen gewissen Preis und ich finde es durchaus lohnend zu überlegen, dann nicht vielleicht doch einen Briefumschlag drum zu machen, so ähnlich wie mit der Post. Die Postkarte ist billiger als der Brief, aber wir nehmen doch in der Regel lieber gerne den Umschlag noch mit drum und zahlen 5 Cent mehr, weil wir gerne nicht möchten, dass der Briefträger liest, was drin steht. Und das ist bei E-Mail exakt genau das Gleiche. Es gibt natürlich auch kostenfreie kleine Anbieter, das ist aber dann auch eher schwer zu finden. Sehe nicht, das ist beispielsweise RiseUp in den USA, Autistici in Italien. Also es gibt auch politische kleine Anbieter, genau mit der Überlegung, dass wir das überwachungsfrei anbieten wollen, die natürlich auch benutzt werden können. Ich denke aber auch, es geht tatsächlich ja nicht nur um E-Mail, das hat Max richtig gesagt. Die Verkehrsdaten, die sagen natürlich auch was aus und wir wissen, dass wir nichts wissen. Ja? Wir wissen, dass die Überwachung sehr umfänglich ist und dass es wahrscheinlich sehr schwer ist, sich gegen bestimmte Sachen schützen zu können. Und meine Herangehensweise momentan ist, zu sagen, alles, was ich schütze, hilft mir ein bisschen hoffentlich. Ich weiß es letzten Endes auch nicht wirklich. Das betrifft zum Beispiel E-Mail, das betrifft aber auch sowas wie eine Online-Durchsuchung, die hier im Moment überhaupt nicht im Gespräch ist, aber sowas wie Verschlüsselung meiner Festplatten beispielsweise. Das betrifft ganz viel den ganzen Bereich Tracking. Also das Überwachen meines letzten Endes Nutzerverhaltens, wenn ich im Internet unterwegs bin, wo über Cookies und Third-Party-Applications nachvollzogen wird, wofür ich mich interessiere, welche Sachen ich lese und wo sich ja über die schon benannten Adblocker und andere Add-ons ganz viel abstellen lässt. Diese Firmen, die Daten sammeln, um sie zu verkaufen, die sind bisher nicht im Gespräch gewesen. Die sind, abgesehen von, ich glaube, Amazon ist mit dabei, die da sozusagen eine Verbindung zu haben, nicht jetzt hier überhaupt angesprochen gewesen. Aber ich muss sagen, ich fresse einen Besen, wenn diese Firmen nicht mit in diesem Überwachungsprogramm drin stecken. Und die sammeln ja sehr viel umfangreichere Profile über uns alle. Die wissen ganz genau, wofür wir uns interessieren, was wir lesen, was wir kaufen, womit wir den Tag verbringen, wo wir sind. Und dagegen kann man sich auch mit kleinen, vielen kleinen Dingen schützen.
Claudia, was machst denn du jetzt? Was sind deine Konsequenzen
daraus? Das ist eine gute Frage. Also ich bin da eher noch etwas auf der gemütlichen Seite. Also ich habe vorher schon eigentlich die Konsequenzen gezogen, bevor das rauskam, dass ich sehr ungern mit Gmail zum Beispiel gearbeitet habe. Was ja.
Aber eher aus so einem diffusen Gefühl heraus,
ja, also,
das jetzt erhärtet wurde.
Wurde erhärtet, genau, das ist der Punkt. Und was ich eben immer dann auch schon probiert habe und auch weiterhin probiere, ist diesen Wahnsinn, den manche Firmen betreiben, dass sie tatsächlich ihre eigenen Firmenadressen über Gmail laufen lassen, dringend von abzuraten und dazu kämpfen sozusagen. Und wie ich da weiter vorgehen werde, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Also das ist halt wirklich das Problem, dass man momentan noch etwas auf der gemütlichen Seite steht. Ich finde aber den Ansatz von Ulf sehr spannend, dann auch zu sagen, vielleicht ist man da auch als kleiner Nerd in der Familie, in der Verantwortung, sich dann auf den entsprechenden Domains das zu klicken und die E-Mail-Service zu klicken und dann eben die Firmen, nicht die Firmen, sondern die Familien-E-Mail-Adressen einzurichten.
Das ist ja insgesamt auch so eine Tendenz. Auch nach dieser Diskussion über die Telekom-Drossel gab es dann auch gleich so eine Mailingliste, Bitcoop oder so nannte sich, wo man überlegt hat, okay, da machen wir eben unseren eigenen Provider auf. So wahnsinnig kompliziert kann das nicht sein, zum BCIGS eine Leitung zu besorgen und irgendwo Server aufzustellen und halt Internet anzubieten und zwar ungefiltert und zu einem vernünftigen Tarif. Ist das jetzt hier auch so angesagt, dass man anfängt, okay, wir machen so dezentrale E-Mail-Frantica-Strukturen auf?
Also ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht, 3 oder 4 Mail-Server aufgesetzt und ich habe irgendwann beschlossen, jetzt reicht's, jetzt mache ich das nicht mehr, weil also ich, das ist leider, zumindest so wie ich es damals gemacht habe, war es kein kleines Nerd-Hobby, sondern es hat schon sehr viel Zeit und Aufwand gebraucht und man musste sich, also es ist nicht trivial, sage ich nur, also es ist, man sollte, das ist schon relativ kompliziert. Ich finde diesen Ansatz zu sagen, ja, wir machen jetzt hier alle unseren kleinen Vorgarten, machen wir jetzt erstmal hübsch und kümmern uns darum, den finde ich also auf jeden Fall gut und wichtig, was ich allerdings für mindestens genauso wichtig halte, also es artet ja zu einem Katz-und-Maus- Spiel aus. Wenn jetzt jeder seinen eigenen Mail-Server aufsetzt, dann kommen die Geheimdienste natürlich als nächstes an und gehen zu den großen Providern, wo die ganzen Server stehen und sagen, na okay, dann wollen wir halt eine Schnittstelle direkt in den Server rein, dann stehen wir auch wieder doof da. Was wir jetzt, glaube ich, gelernt haben aus Prism es gibt sehr, sehr umfangreiche Überwachungsmöglichkeiten, die offensichtlich finanzierbar sind, die so einen Staat nicht in die Pleite treiben, die einfach da sind und in Anführungsstrichen größte Demokratie der Welt ist offensichtlich bereit, gnadenlos ihre eigenen Bürger bzw. Ausländer oder wen auch immer abzuhören auf so ein diffuses Terrorismusproblem hin. Und ich glaube, wir sollten da als Bürger probieren, den zumindest hier im Bundestag, also erstmal in Deutschland und dann auf europäischer Ebene den Politikern klar zu machen, dass das nicht in unserem Interesse ist. Und auch da sehe ich eine Menge Aufklärungsbedarf. Weil wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel war ja bei der Bild, dieses Post von Wagner, glaube ich, diese Kolumne, okay, das mag jetzt ein irrer alter Mann sein, aber der hat explizit geschrieben in der Bild, ich bin froh, überwacht zu werden. Und das von einer Zeitung, die bis vor 20 Jahren die DDR noch wegen ihrer angeblichen Unfreiheit so massiv bekämpft hat, dass da sowas jetzt steht, das zeigt doch, dass da noch eine Menge Aufklärungsbedarf ist, erstmal zu zeigen, so, das ist was Schlimmes, dass ihr überwacht werdet. Das schränkt euch ein und dann im nächsten Schritt zu sagen, na gut, und dann müssen wir halt den Staat uns so zurechtformen, dass wir ihm vertrauen können, dass er uns da nicht total überwacht. Weil ansonsten wird es so ein privates Hochrüsten sein, bei dem 99% der Leute auf der Strecke bleiben und über kurz oder lang doch überwacht werden. Und ein paar Nerds kleine
können
Nerds
sich absichern,
können so. Sich absichern. Und ob das ein schöner Staat ist, in dem man leben will, weiß ich auch nicht.
Anne und dann Claudia.
Genau, die politische Auseinandersetzung oder sagen wir mal die inhaltliche Auseinandersetzung genau mit dieser Frage. Nochmal, ich habe nichts zu verbergen, die ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und diese sogenannten Metadaten, so wie das in den englischen Texten beschrieben wird, das sind ja genau die Daten, die bei uns über die Vorratsdatenspeicherung gesammelt und überwacht werden. Und ich hoffe ganz deutlich, dass diese Diskussion damit nochmal hochkommt. Also wenn beispielsweise die SPD sagt, naja, wir wollen im Grunde nur so eine Art, eigentlich wollen wir das ja nicht und eigentlich wollen wir nur so eine Art das Allernötigste speichern und damit aber letzten Endes genau dasselbe tun, was die NSA mit den Daten in den USA macht und was so viel Empörung hervorruft, denke ich, dann ist es ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass das keinen Unterschied macht. Mhm. Ganz kurz nochmal einen kurzen Schlenker, weil jetzt mehrfach gesagt wurde, das ist ja so kompliziert. Also sich selber zu schützen. Auch PGP ist kompliziert. PGP ist, muss noch deutlich userfreundlicher werden einerseits und andererseits gibt es aber auch gute Beschreibungen. Und ich würde jetzt gerne mal kurz die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass wir bei Tactical Tech eben genau das tun, zu versuchen, das wirklich mit Schritt für Schritt Anleitungen, verschiedenste Formen von Schutzmechanismen im Netz deutlich auszuführen. Also die Webseiten dazu, Security in a Box, würde ich gern wärmstens allen ans Herz legen, die sich jetzt gerade fragen, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe keine Ahnung wie und ich kenne auch keinen, der es mir erklären kann. Denn es gibt eine ganze Menge Sachen, die kosten vielleicht 5 Minuten, sich da einmal durchzulesen, aber sehr viel komplizierter ist es dann auf der anderen Seite auch wieder nicht.
Okay, was ich noch vielleicht hier ein bisschen eingeschränkt empfehlen kann, ist Threema, heißt das. Das ist so eine Instant Messaging App, die jetzt gerade ein bisschen hochgekommen ist. Gibt es für Android und für iOS. Das
Threema?
Threema, mit, also wie 3 und dann MA hinten. Also Threema.
Okay.
Kostet irgendwie 1,80 oder sowas. Also jetzt doppelt so viel wie WhatsApp. Kann man durchaus mal investieren. Und die versichern, dass sie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, mit der man sozusagen zumindest den Inhalt der Nachrichten eindeutig verschlüsseln kann. Ist sehr einfach aufzusetzen, habe ich gemacht. Macht durchaus, also man muss ein bisschen so auf dem Trackpad rumwischen, um ein bisschen Zufall zu erzeugen und sowas. Und das hat durchaus auch so ein bisschen lustig Charakter, wie ich fand, und danach kann man wirklich verschlüsselt mit seinen Freunden kommunizieren, sofern die diese App auch haben. Ist schon mal weitaus sicherer als dieses WhatsApp, was ja offensichtlich offen ist wie ein Scheunentor, wenn man sich das mal anguckt.
Und wer da über den doppelten Preis schimpft, der spare sich dann ein Blätterteigteilchen oder einen Kaffee to go und schon hat man das auch wieder finanziert. Das finde ich jetzt immer ein schöner Vergleich.
Geht auch aus anderen Gründen überhaupt. Ja.
aber was ja, ich Claudia, sag mal, noch genau. Ganz gerne zu Max hinzufügen würde, weil er gesagt hat, es wird dann so ein privates Hochrüsten vielleicht geben. Also ich hatte es vorhin ja schon mal angedeutet, wenn man sich das mal ein bisschen historisch anguckt, und das habe ich die letzten Tage getan, es reicht wirklich, sich mal durch Wikipedia zu klicken, durch die englische und da mal durch alle möglichen Referenzen, die zu Prism gefahren werden, dann sieht man, dass das Ganze schon mit in den 50ern gestartet ist mit telegrafischen Ansätzen. Das Ganze nannte sich Shamrock und Minaret. Und das war auch schon von der NSA gestartet und genauso wird es eben wahrscheinlich kommen, wie Max das prognostiziert hat, dass dann einfach der Überwachungsweg ein anderer sein wird.
Ende der 90er war es Echolon oder genau. Wie es hieß. Kommt ja doch immer wieder mal hoch.
Genau, es gibt ja so verschiedene Aspekte. Das eine ist, was kann man so privat tun mit den Techniken, die wir jetzt haben. Da haben wir ein paar von genannt. Da werden sicherlich noch andere auftauchen. Das Interesse wird wachsen. Man darf das nicht so einer Minderheit überlassen, sondern muss es möglichst einfach machen und eben auch vielleicht Verantwortung übernehmen für seine nicht so technikbegeisterten Mitmenschen. Was Anne aber noch angesprochen hat, das finde ich auch, kommt mir in dieser Diskussion immer ein bisschen zu kurz, ist nämlich der Vergleich zwischen dem, was NSA Prism in den USA macht und dem, was hier in Deutschland passiert oder diskutiert wird. Da regen sich jetzt alle wahnsinnig auf, dass Verizon diese Metadaten jeden Tag überliefern musste. Vergisst man irgendwie, dass wir das hier auch, bis auf die Location-Daten vielleicht
Das sind übrigens 2 andere Programme, glaube ich.
Also genau, das ist nicht Prism, sondern das ist, glaube ich, so wie ich das auch verstanden habe, ist diese Datenüberlieferung von Verizon an die NSA noch ein anderes Programm, aber glaube ich, wurde vom selben Gericht angeordnet und genehmigt, wenn ich das richtig...
Das FISA-Council genau, ist auch dieses, wunderbares Geheimgericht.
So, ne, wo Beschlüsse geheim sind und so.
Allein Geheimgerichte in einer Demokratie, mit geheimen Prozessen, aber deren Ergebnisse nicht veröffentlicht werden dürfen.
Kontrollgremien, die nicht öffentlich tagen.
Das finde ich aber heikel, sozusagen in dem Moment zu sagen, das ist in den USA, na klar, das ist bürgerrechtlich so, dass du dir die Haare raufst und denkst, das ist irgendwie eigentlich so offensichtlich, eigentlich können die zumachen und mit ihrer Demokratie nochmal von vorne anfangen. Auf der anderen Seite wird bei uns aber immer damit legitimiert zu sagen, wir haben hier einen Rechtsstaat, das Ganze wird mit richterlicher Überprüfung nur gemacht und der Richtervorbehalt hier, der hält auch keiner demokratischen Vorstellung
stand. Selbstverständlich. Ja, das ist ein Problem. Ja, vor allem viel spannender ist ja, dass wir uns die Richter komplett sparen. Ja, die USA haben wenigstens noch ein Geheimgericht. Wir haben überhaupt kein Gericht mehr. Bei uns machen die Geheimdienste einfach, was sie wollen, beziehungsweise gehen zu einer parlamentarischen Kommission, sagen der ein paar abstrakte Dinge und dann sitzen die Abgeordneten da und nicken freundlich und dann legen die los. Und da dürfen natürlich auch nicht drüber reden. Also das muss man sagen, das ist blanke Heuchlerei.
Genau, und Heuchelei. Das müssen wir nochmal
rausarbeiten. Das muss man so deutlich sagen. Also wenn man da jetzt mal die Vergleiche zieht, also in Deutschland können die Geheimdienste im Zweifel wesentlich leichter solche Genehmigungen bekommen als bei diesem FISA-Court. Ne? Denn der FISA-Court hat ja so jedenfalls die offiziellen Zahlen von irgendwie 18.000 Anfragen, immerhin, ich glaube, 7 waren es abgelehnt in all den Jahren. Und ich kenne keine Ablehnung
an solchen 7.000
oder 7.
Ich kann das noch schnell jemand im Promille umrechnen.
Vielleicht kann es ja jemand mal kurz twittern.
7 abgelehnt oder 7.000?
7 abgelehnt von 18.000, so waren die Zahlen.
In allen Artikeln, die ich gelesen habe, steht, sie haben gar nichts abgelehnt.
Das habe ich auch gelesen.
Süddeutsche hat 7. Der Unterschied ist nicht so groß
zwischen 7 und gar nichts. Auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, also die deutsche Kontrolle der Geheimdienste ist, also gut, man weiß das ja letztlich nicht, weil die Kontrolle der Geheimdienste ja nicht kontrolliert wird. Man glaubt halt einfach den Parlamentariern, dass sie das schon gut machen werden, aber wie der auch sei. Also ich glaube, die deutsche Kontrolle der Geheimdienste ist mindestens so ineffizient wie der FISA-Court, aber auch das ist, muss man leider sagen, einfach nur ein Glauben, weil es letztlich ja niemand prüfen kann. Was ich aber noch sagen wollte, also im Vergleich zu Deutschland, das ist natürlich ein vielschichtiges Problem. Wir haben sicherlich kein unmittelbar PRISM-vergleichbares Programm, was in der Breite und ohne richterliche Anordnung solche Daten abgreifen kann bei Providern, aber es gibt...
Mit richterlicher Anordnung, die haben ja eine richterliche Anordnung. Vor diesem FISA-Court.
Na, ich bin mir nicht so sicher, ob man bei PRISM eine richterliche Anordnung braucht.
Also, ich habe es so verstanden, dass der Generalstaatsanwalt und dieser National Security oder Direktor zum FISA-Court gehen müssen. Der muss das abnicken und dann schicken sie zum FBI eine Anfrage. Das FBI überprüft, ob hier wirklich nur Ausländer betroffen sind. Das FBI fragt bei Technik, die auf dem Gelände dieser Anbieter installiert ist, die Daten ab, die gefragt werden. Kriegt es wieder und
so an die NSA. So schreibt es die Washington Post, genau. Und so hat es jetzt Spiegel quasi zitiert. Ne? Ole Reismann hat das ja schon zusammengestellt. Aber der Punkt ist, dass die Amerikaner, wenn ich das soweit den Presseberichten richtig entnommen habe, quasi eine abstrakte richterliche Überprüfung haben für das Programm. Aber mir ging es jetzt um die Anordnung im Einzelfall. Ja. Und bei uns ist das System einfach ein bisschen anders. Ne? Bei uns werden die Anordnungen im Einzelfall bei Geheimdiensten von irgendwelchen parlamentarischen Geheimgremien geprüft, bei strafrechtlichen Ermittlungen im Regelfall jedenfalls von einem Richter. Aber es gibt jedenfalls nicht so diese unkontrollierten Abfragen im Einzelfall. Ich glaube, das ist schon eine Besonderheit von PRISM, dass sie diese Infrastruktur genehmigen müssen, aber dass dann die einzelne Abfrage, soweit ich das aus der Presse entnommen habe, eben nicht mehr kontrollieren lassen müssen. Und das ist dann mehr oder weniger eine Routinemaßnahme auf der Grundlage einer einmal eingerichteten Infrastruktur. Und dann, was Anne gerade sagte, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, da muss man auch so ein bisschen genau hinschauen. Also bei uns wird ja immer gesagt, die Vorratsdatenspeicherung hat den großen, wie soll ich sagen, bürgerrechtlichen Vorteil gegenüber anderen Lösungen, dass die Daten beim Provider liegen. Das ist in den USA wohl auch anders. Ne? Also diese Verizon Order ist ja quasi das funktionale Äquivalent der Vorratsdatenspeicherung. Und da werden die Daten von vornherein bei den Behörden gespeichert. Andererseits ist der Zugriff bei uns, also spätestens seit der Neuregelung der Bestandsdatenabfrage, so leicht, dass es im Grunde überhaupt keinen Unterschied mehr macht. Ne? Also den Verdacht einer Ordnungswidrigkeit, den kann man wirklich in jedem Fall begründen. Das ist schlicht und ergreifend gar keine Hürde mehr. Also auch da muss man sagen, wir sind in Deutschland gar nicht so weit entfernt von der Lage, die jetzt in Amerika aufgepoppt ist und die da eben für weltweiten Aufruhr gesorgt hat. Also ich denke, bei uns laufen die Dinge im Einzelnen etwas anders, aber ich glaube, das Überwachungsniveau ist jetzt nicht geringer. Und der letzte Punkt, die deutschen Sicherheitsbehörden haben ja immer wieder Informationen von amerikanischen Geheimdiensten bekommen. Ne? Also letzten Endes ist es dann unterm Strich vielleicht gar nicht mehr so ausschlaggebend, welche Behörde oder welches Land im Einzelnen die Daten zunächst generiert, solange sie unter den befreundeten Diensten jedenfalls relativ entspannt weitergegeben werden.
Ja, ich hatte auch dieses denkwürdige Gespräch mit dem Berliner Polizeisprecher, den ich dann auch so gefragt habe, ja, wie kommen Sie denn eigentlich so an E-Mails und so ran? Und er sagte dann auch, na, wir fragen halt. Also auch wenn sie wüssten, dass sie wahrscheinlich für die Abfrage von E-Mails von einem Verdächtigen eigentlich einen richterlichen Beschluss brauchen, sagt er, naja, Fragen kostet ja nichts. Und dann kriegen sie das aber auch meistens. Weil die Anbieter dann sagen, naja, okay, wenn ihr meint, wenn ihr ermittelt und so, wird schon stimmen, hier könnt ihr ja mal haben. Ja? Und dann war es das nämlich auch mit dem richterlichen Vorbehalt. Also das war mir nämlich auch immer so, als wären wir uns jetzt wahnsinnig über das aufregen, was in Amerika passiert. Ist auch aufregenswürdig, aber so meilenweit sind wir davon hier auch nicht entfernt. Ne?
Aber der Schock ist, glaube ich, ein anderer. Also wenn man von Vorratsdatenspeicherung oder von Bestandsdatenauskunft spricht, ist das noch abstrakter für viele Leute als Facebook. Das ist so ein unmittelbarer Schockmoment vielleicht.
Facebook, ne? Also bei StudiVZ, glaube ich, da fragt auch keiner mehr.
Also, gibt es die noch?
Ich weiß echt keine Ahnung.
Ich glaube, nur SchülerVZ hat es zugemacht.
Okay, ich dachte die, na gut.
Und da, ich glaube, daher kommt auch diese Empörungswelle momentan, dass das einfach plötzlich so eine unmittelbare Betroffenheit ist, die vorher wahrscheinlich auch da war, aber viel abstrakter in den Köpfen.
Und letzten Endes hat es ja auch damit zu tun, wie Medien funktionieren. Also die gesamten Netzjournalisten der USA und letzten Endes dann auch Politikjournalisten der USA haben natürlich darüber geschrieben. Das hat da eine große Welle gemacht mit Grund. Und unsere Medien sozusagen, ich will das jetzt nicht mit Bausch und Bogen so in einen Topf schütten, aber zumindest was den netzjournalistischen Bereich anbetrifft, sozusagen, die schreiben immer einen Tag später das, was in den USA netzpolitischen Rubriken erschienen ist. Das heißt, die Themen von dort, die schwappen auch einfach massiv hier rüber. Und in dem Fall, muss ich sagen, finde ich das auch nicht schlecht, aber eben genau auch wieder wichtig, die Verbindung herzustellen zwischen dem, was dort passiert und dem, was hier passiert.
Ich weiß nicht, Philipp, ob dir das ins Konzept passt, aber ich würde so ganz gern noch ein bisschen den Bogen schlagen zu der Bedeutung des Ganzen für die Datenschutzdebatte.
Wozu? Wir sind wieder ein freies Format.
Wir haben ja in dieser Sendung schon oft gesprochen über Datenschutz gegenüber Privaten und Datenschutz gegenüber Behörden und so. Und ich finde, dieser Fall macht wieder sehr schön deutlich, dass das jedenfalls in breiten Bereichen eine total künstliche Unterscheidung ist. Ne? Denn klar, Daten, die bei privaten Firmen lagern, sind auch dort irgendwie ein Problem. Aber man kann jedenfalls nicht sagen, das sei irgendwie schlimmer als Daten, die bei Behörden lagern. Denn man muss einfach sagen, wenn eine Behörde Daten von einer Firma haben will, dann kriegt sie die. Ja? Also wie das auch immer geht, in welchem Land die Daten auch liegen, ich glaube, es ist eine Illusion, sich vorzumachen, dass das nicht funktioniert. Also ich finde zum Beispiel Twitter ist da ein sehr schönes Beispiel. Die kämpfen wie die Löwen, jedenfalls wenn man da so den öffentlichen Berichten glauben darf, dafür möglichst wenig Daten rausgeben zu müssen. Die haben schon in vielen Fällen für ihre Benutzerdaten Klagen angestrengt, vor kalifornischen Gerichten, vor amerikanischen Bundesgerichten. Aber die Quintessenz des Ganzen ist, dass sie eigentlich immer verloren haben. Ne? Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass sie mal gewonnen hätten, dass irgendwann mal eine Anordnung, irgendwas rauszugeben, im Nachhinein wenigstens für rechtswidrig erklärt worden wäre.
Ja, ich glaube auch, also was das auch zeigt, das hat Christian Stöcker ja auch im Spiegel geschrieben, das Problem ist halt diese Datenanhäufung bei wenigen Anbietern und ob die jetzt beim Staat liegen oder bei privaten Firmen oder in Deutschland oder in den USA, dass die, also zumindest scheint es so, dass die Grenzen da immer durchlässiger werden und wenn die eine Firma es hat, dann wird eben dort angefragt und wenn der eine Staat es bekommen hat, dann fragt der befreundete Staat an und dann hat er die auch. Wir können da wahrscheinlich jetzt noch bis zum, oder? Ihr wollt noch, ihr meldet euch, ja. Macht mal noch die Schlussrunde zu dem Thema.
Also ich kann noch zwei Stunden drüber sprechen, aber gut.
Dann kommen wir mal zu was.
Was ich ganz wichtig finde, ist, wo ich noch mal gerne darauf zurückkommen würde, die Betroffenheit oder die gefühlte Betroffenheit der einzelnen Leute, abgesehen eben von der Frage, ob sie in der Lage sind, sich gegen irgendwas zu schützen oder wie schwierig das eigentlich ist. Also das Phänomen, ich habe nichts zu verbergen, das finde ich ganz wichtig, immer wieder nochmal aufzurufen, denn das taucht ja viel auf, bis hin zu dem irrsinnigen Twitter-Meme Nothing to Hide, was tatsächlich ernst gemeint und keine Ironie war, wo Leute eben mit diesem Hashtag erklärt haben, warum sie nichts zu verbergen haben, dass voll in Ordnung werden, dass sie überwacht werden und dass das in der Bild-Zeitung steht. Naja. Dazu habe ich vor zwei Tagen, glaube ich, einen wirklich guten Text von Dana Boyd gefunden, den ich wärmstens empfehlen würde, heißt auch Nothing to Hide, die nochmal auch dieses Argument aufgreift und sagt, das Gefühl, nichts zu verbergen zu haben, wenn wir nichts getan haben, wenn wir uns nichts vorzuwerfen haben, das haben wir leicht, aber es ist natürlich wichtig, nochmal zu gucken, dass das auf niemanden wirklich zutrifft. Sie macht das anhand des Phänomens Steuern und beschreibt ganz gut dabei, dass sie versucht, ihre Steuererklärung natürlich korrekt zu machen, aber dass sie ganz sicher ist, dass wenn die Steuerbehörden ihr was wollten, dass sie sicherlich irgendeinen Fehler finden würden. Ich glaube, dieses Gefühl können wir alle ganz gut nachvollziehen und daran lässt sich hervorragend zeigen, auch wenn wir uns wirklich gefühlt so korrekt verhalten, wie nur irgend möglich, trotzdem natürlich möglich ist, uns irgendwie an den Karren zu fahren, wenn jemand wirklich will. Und das erklärt ganz gut, warum es wichtig ist, eine Privatsphäre zu haben und sowas wie Datenschutz ein wichtiges Gut ist, das auch, wenn wir uns völlig korrekt verhalten, ganz wichtig ist, was auch zum Beispiel damit zu tun hat, und wieder am Beispiel USA fand ich das gut erklärt, wir haben keine gerechte Gesellschaft. Wer sitzt in den USA im Knast? Wen betrifft das am meisten? Schwarze Jugendliche und nicht, weil die an sich krimineller wären, sondern weil der Fokus der Ermittlungsbehörden da ganz stark drauf liegt. Und ich finde, das an sich reicht schon zu sagen, wir können nicht davon ausgehen, dass die Sicherheitsbehörden und der Staat in jedem Fall immer das Richtige tun werden, sondern es ist ganz wichtig, da einen Bereich zu haben, der einfach die Behörden nichts angeht.
Das hat ja Edward Snowden auch in diesem Interview gesagt, was es bei YouTube zu sehen gibt mit Glenn Greenwald, dass er sagt, naja, wo er dann auch gefragt wird, ja, warum ist denn das so schlimm, wenn die das alles überwachen? Und er sagt, naja, die können, wenn sie jemanden verdächtigen, warum auch immer, einfach in der Historie zurückgehen und jeden noch so kleinen Fehler, jede Diskussion, jeden Irrtum, jede Entscheidung nehmen, um dir daraus einen Strick zu drehen, um ein eigentlich unschuldiges, sagen wir mal, normal fehlerbehaftetes Leben eines Zivilisten darzustellen, wie das eines Verbrechers.
Und das passiert eben uns auch. Und da würde ich jetzt doch noch mal kurz unser persönliches Beispiel rauskramen. Das habe ich in vielen Blogbeiträgen belegt, wie das in dem Verfahren gegen André Holm genauso
also
eben stattgefunden hat.
Dein Lebensgefährte ist es, glaube ich, ein Mann, ne? Lebensgefährte ist zu Unrecht über Jahre verdächtigt worden, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder Mitglied zumindest zu sein und sie zu unterstützen. Und das hat bei euch privat halt zu massiven Überwachungsmaßnahmen geführt mit Abhören des Telefons und Überwachung der Wohnung etc. etc. Genau.
Und da muss zum Beispiel in dem Fall noch ein klitzekleines Detail hinzufügen, finde ich, was auch so, wie soll ich sagen, die Problematik des Vertrauens gegenüber Ermittlungsbehörden nochmal so schön illustriert. Also es ging in dem Fall ja eben zum Beispiel um den Begriff der Gentrification und so der Anfangsverdacht beruhte zum Teil darauf, dass der André bestimmte Wörter verwendet haben soll in einem wissenschaftlichen Kontext und da wurden also dann so Sprachanalysen durchgeführt und der Bundesgerichtshof hat letztlich in einem Beschluss festgestellt, dass die Bundesanwaltschaft, also quasi die Staatsanwaltschaft in dem Verfahren, bestimmte Gutachten unterdrückt hat. Also bestimmte richterliche Beschlüsse wurden erwirkt, weil die Akten unvollständig vorgelegt wurden. Und das hat jetzt nicht irgendein Verschwörungstheoretiker gesagt, das hat der Bundesgerichtshof in einem Beschluss in diesem Verfahren festgestellt und sich darüber richtig aufgeregt und natürlich auch zu Recht. Ja, das ist natürlich ein total krasser Verstoß gegen rechtsstaatliche Grundsätze, wenn die Ermittlungsbehörde einfach entlastende Umstände, die aus irgendeinem Grunde nicht in den Kram passen, dem Richter in diesem Fall, also dem Bundesgerichtshof, nicht vorlegt. Aber das macht sehr deutlich, wie weit es eben gehen kann in so einer Terrorismusermittlung. Wenn da also die richtige Überschrift drüber steht, wenn der richtige Aufkleber auf der Akte pappt, dann brennen eben manchmal auch rechtsstaatliche Sicherungen durch.
Genau, und es ist völlig normal in einem demokratischen Staat, dass halt Leute, die Macht haben, Gefahr laufen, dazu tendieren, sie zu missbrauchen, aber genau deswegen gibt es eben Kontrolle und diese Kontrolle fehlt.
Ich würde sagen, das passiert auch nicht nur in Terrorismusverfahren. Das Verfahren gegen den Jenaer Jugendpfarrer Lothar König gerade ist noch viel skandalöser, was diese Details angeht. Das wird auch im Gericht direkt vorgeführt, wo auch Akten fehlen, wo sozusagen nur das vorgelegt wird, was in den Kram passt. Und solche Fälle, wo wenige Leute, die den Rückhalt haben und die Unterstützung, sich gegen sowas wehren zu können, immer wieder deutlich machen, wie krass diese Verstöße sind, die lassen doch auch darauf schließen, dass das nicht nur in Einzelfällen vorkommt.
So, jetzt müssen wir aber wenigstens die letzten 18 Minuten hier noch für ein bisschen was Flacheres, was
Schönes. Im wahrsten Sinne des Wortes, sehr schön.
Was Flacheres verwenden.
Jetzt kommen wir nochmal zu den kommerziellen Anbietern und den schönen Dingen, die unser Leben schick machen.
Ist ja immer leider sehr, sehr zweiseitig, die Medaille. In diesem Sinne gucken wir jetzt mal die Sonnenseite an. Ja, Max und Ulf, ihr macht ja beruflich und zumindest in der Freizeit, im Fall von Ulf, beschäftigt ihr euch auch mit Apple und den iOS-Apps. Und
Apple nicht auch eine von den neuen
Firmen? Nein, nein, das ist jetzt ein anderes Kapitel.
Angeblich haben sie es ja 5 Jahre hinausgezögert. Ich bin ja schon still.
So, die sind doch erst zuletzt dazu gestoßen. Das ist doch völlig andere Geschichte.
Solange, wenn Steve noch gekämpft wäre, dann hätte es das nicht gegeben.
Genau. Ja, da gab es ja jetzt die Worldwide Developers Conference, auf der auch eine Keynote gehalten wurde, wo neue Produkte und neue Software vorgestellt wurde. Max war letztes Jahr da, du warst dieses Jahr nicht da.
Leider nicht.
Aber wir haben natürlich alle live die Keynote mitverfolgt.
Nein.
Anne? Nein. Claudia?
Ich habe ein unglaublich erholsames 2-Stunden-Schläfchen gehalten und bin wirklich so die ersten 5 Minuten
habe ich gesehen. Du hast es aber immer in den Anlauf genommen irgendwie und versucht. Ja,
ich habe es auch nachgesehen. Also.
Genau, also den Mac Pro, den würde ich am liebsten ungespitzt im Boden rammen und gleich wegschließen.
Weil du ihn so toll oder weil du so doof findest?
Das ist ein mieses Stück.
Was hat er denn? Welche Assoziationen hattest du denn mit diesem Design?
Ich sammle immer noch. Mit dem Design, ich dachte, was ist denn das für ein Dreck? Allein wie der das schon angekündigt hat, zu sagen, ja, wir dachten, wir müssen mal was Neues machen und so, wir designen jetzt mal was, um was Neues zu designen. Und dann kommen sie mit so einer Tischmülltonne-Batterie um die Ecke. Aber was soll das? Wer soll sich sowas auf den Tisch stellen? Wenn das für Profis gedacht ist, dann will ich, dass ich das in einen Rack einbauen kann, zumindest, dass es einen Halbreckbreite hat. Und dann kann ich es mir auf den Tisch stellen, unter den Tisch stellen, auf den Tisch legen oder ich kann es mir in den Rack reinbauen. ich kann Karten austauschen und ich kann damit 5 Jahre arbeiten. So geht das.
Kurz für die User unter uns, die das nicht geschaut haben. Ich habe jetzt nicht verstanden, worüber du sprichst.
Also die haben sozusagen einen neuen Rechner zumindest in Aussicht gestellt.
Das Top-Modell.
So das Profi-Modell, was bisher der Mac Pro war und das dann in Zukunft ja auch Mac Pro heißt. Aber was noch so ein klassischer Rechner war, der hat gut viel Geld gekostet, aber der war groß. Da konntest du Karten austauschen, konntest es erweitern. Du konntest viel Platten reinstecken. Du hattest irgendwie die Möglichkeit, mit diesem Ding zu arbeiten. So, das geht jetzt alles.
Ja, das sollst du auch nicht.
Ja,
das ist genau der Punkt. Ich glaube, die Botschaft ist ganz klar. Wir sollen iMacs benutzen. Ja, wir sollen iMacs benutzen, wahrscheinlich einfach deswegen, weil man damit irgendwie mehr Geld verdienen kann, weil das ja ein integriertes Gerät ist aus Bildschirm und Rechner und so. Und wofür der neue Mac Pro dient, das weiß niemand. Ich habe gerade vor kurzem einen Podcast gehört mit, so ein paar Top-Entwicklern aus den USA, Marco zum Beispiel, und die haben sich das auch nicht erklären können. Dieser Rechner hat einfach schon eine Ausstattung, die einfach nur noch schräg ist. Eine relativ kleine CPU, dafür aber 2 GPUs, also 2 Hochleistungs-Grafikchips, und ich kann mir kaum ein Szenario vorstellen, außer Video-Rendering bei Pixelworks oder so, wofür man so eine Maschine braucht. Ich glaube, die geht sicherlich an Massenmarkt vorbei, und was da das Produktkonzept ist von Apple, keine Ahnung.
Aber lass uns mal angesichts der fortgeschrittenen Zeit, weil wir beide auch Entwickler seid, was haltet ihr denn von iOS 7? Du hast es doch bestimmt schon installiert, Max.
Nee, leider noch nicht. Ich traue mich noch nicht so richtig. Ich habe also die erste Reaktion war, als ich habe die Keynote auch nicht live gesehen, sondern erst im Nachhinein mir dann am Abend noch angeguckt und bin vorher doch mal auf die Webseite schmulen gegangen, wie es denn jetzt aussieht. Und es war schon erstmal so ein, oh mein Gott, also was, oh Gott, ich muss mir was anderes kaufen. Das war also.
Aber warum? Ich hatte erst das Gefühl, dass die so grafisch so ein bisschen auf Augenhöhe sind jetzt mit anderen aktuellen Betriebssystemen.
Also ich fand die Icons, also gerade das Safari-Icon und so, das finde ich wirklich hässlich. Darüber hinaus gucke mir brav immer, also es gibt das ist eine Entwicklerkonferenz, da werden viele Vorträge gehalten, was so alles neu ist, und dann wird alles per Video auch übertragen, kann ich mir auch alles angucken. Habe ich mir einiges von angesehen, habe darum mittlerweile sehr viel von diesem neuen Betriebssystem gesehen und muss sagen, ich finde es mit jedem Tag schöner und bin immer begeisterter. Und also es ist wirklich, wenn man so Screenshots nebeneinander hält, zum Beispiel die alte Mail-App und die neue Mail-App, das sieht schon alles wesentlich schicker aus. Und ich habe gerade auch das Gefühl, dass es so, man wird neu denken müssen, und ich glaube auch gerade kleinere Entwickler, die nicht so die Grafikpower hatten, bisher war das immer so, man musste ja immer diesen Apple-Standard erfüllen, und man musste diese überall Schatten und überall Effekte drauf und 3D und weiß der Teufel was allein schon von der Grafikaufwand her relativ hoch war, und jetzt hat man plötzlich so ein kleines, schlankes System, was trotzdem gut aussieht, und ich habe das Gefühl, dass man da als kleiner Entwickler große Chancen hat, tolle Apps zu machen und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren zu können.
Hast du es auch angeguckt schon?
Ich habe es mir angeschaut, wie gesagt, und das kann ich natürlich nicht aus dieser Entwicklungsperspektive beurteilen. Aber als Nutzerin sozusagen. Und als Nutzer bin ich sehr gespannt darauf, klar, und ich freue mich auch darauf, mal wieder ein neues Design in der Hand zu haben. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie das mit den Farben da alles sein wird und ob sich das dann durch einfach Drittentwicklungen, die nicht von Apple kommen, auch etwas entspannen wird sozusagen und nicht mehr alles so ins Bonbon-Pastell gehen wird. Und ansonsten, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass Apple scheinbar ein bisschen hinterherläuft. Also du hast jetzt gesagt, sie sind auf Augenhöhe mit anderen. Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, sie setzen Trends, und jetzt habe ich den Eindruck, sie greifen Trends auf. Das ist ein Unterschied einfach.
Genau. Die Frage für mich war so, sind sie jetzt der Konkurrenz voraus, sind sie auf Augenhöhe, wie auch immer. Aber in beiden Perspektiven ist es so, dass sie Sachen aufnehmen, einbauen, die andere eigentlich schon haben. Und was ich vermisse nach wie vor, finde ich, ist, dass man zwischen den Apps eigentlich nur sehr kompliziert Daten hin und her schieben kann. Also das finde ich,
stimmt.
Das ist nach wie vor der größte, in meinen Augen, Nachteil bei diesem Betriebssystem, dass man, wenn man eine Datei von einer zur anderen App schieben will oder eine Datei irgendwo liegen hat und sie mit verschiedenen Apps bearbeiten will, dass es da bei Android sehr fluffige Systeme gibt, die natürlich auch Sicherheitslücken, weiß ich nicht, darstellen, aber Angriffsflächen darstellen. Aber das ist der größte Nachteil, den ich noch sehe. Optisch finde ich, ja, ist das jetzt auf Augenhöhe.
Was ich glaube, was ein Vorteil ist gegenüber anderen Betriebssystemen, wo sie tatsächlich einen Schritt voraus sind, das ist, das ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen in der ganzen Keynote, eine Physik-Engine drin. Also es wird den Entwicklern relativ leicht oder sehr leicht gemacht, dass Elemente auf dem Bildschirm ein physikalisches Verhalten haben. Also dass sie zum Beispiel, das wirkt, als würden sie an einer Gravitationseffekte zum Beispiel haben, oder dass sie gegeneinander anstoßen und sowas. Also so dieser Runterfalleffekt, dass irgendwie was noch dreimal aufditscht auf dem Boden, wenn es irgendwie runterfällt oder sowas, das wird sehr stark betont. Und das finde ich gerade so in Apps wie die Facebook-App mit ihren Chatheads, also diese kleinen Bobbeln, die es da in letzter Zeit gibt, die man auch so schön durch die Gegend schmeißen kann, was zumindest mir sehr viel Spaß gemacht hat, als ich das erste Mal gemacht habe. Sowas wird sehr viel leichter gemacht. Also ich glaube so, diese Physik-Engine wird der neue Skeuomorphismus sein. Also
ich glaube auch, das klingt so, als würde es irgendwann tierisch nerven.
Aber erstmal wird es toll sein.
Das wäre auch meine Frage an Max jetzt, ob sich das nicht mit der Reduzierung auf Einfachheit ein bisschen widerspricht.
Ich habe irgendwo einen schönen Artikel gelesen, von wegen die Anlehnung an die reale Welt, dass die jetzt vorbei wäre, was der Skeuomorphismus ist, dieses Kopieren von physischen Elementen, hat sich nur verlagert. Es sieht jetzt nicht mehr so aus wie ein Holzregal, was jeden Moment in sich zusammenbricht oder eben auch nicht. Aber es zerbricht dann wie das Holzregal oder verhält sich stärker so. Also es ist auf eine andere Ebene gelehnt. Auf jeden Fall wird das sehr dynamische Interfaces ermöglichen. Man muss in Zukunft weniger aus statischen Anwendungen herausdenken. Also im Augenblick denken viele Leute immer noch sehr stark, wenn Apps entwickelt werden, hier habe ich einen Photoshop-Screen, so soll der Screen aussehen, so soll der Screen aussehen, so geht es da weiter. Das wird in Zukunft, glaube ich, eher so sein, dass man sich mehr Gedanken über die Übergänge dazu, noch mehr Gedanken um die Übergänge dazwischen machen muss. Und ich glaube, das wird schon ein System werden, was sich sehr, sehr fluffig oder wie auch immer man es jetzt nennen will, bedienen lassen wird und sehr flüssig vielleicht, das ist vielleicht das bessere Wort.
Ja, ich denke, es gibt auch schon so ein paar technische Details, die sich ja vielleicht an Android anlehnen, aber die auf jeden Fall viele, viele User auch schon lange sich gewünscht haben, nämlich dass Apps auch im Hintergrund Daten empfangen können. Also bislang gab es das für Newsstand-Apps, ne? Da konnte also zum Beispiel eine Zeitung über Nacht eine neue Ausgabe pushen, die war dann am nächsten Morgen schon runtergeladen und auch wenn man das Runterladen vergessen hat, war die in der U-Bahn eben verfügbar, auch offline. Und da gibt es jetzt sehr bald erweiterte Möglichkeiten, wie man eben Daten an Apps schicken kann im Hintergrund. Und das zum Beispiel, denke ich, wird die User Experience in vielen Bereichen verbessern. Und ich fand zum Beispiel auch den Punkt sehr wichtig, den Max gesagt hat, gerade, dass das UI-Design wesentlich vereinfacht wird. Ne? Also das Design des Systems ist wesentlich einfacher und die Benutzer werden, denke ich mal, sich sehr schnell daran gewöhnen, auch im Grunde erwarten, dass die Designs von App-Oberflächen entschlackt werden, eben nicht mehr so viele Schatten haben, nicht mehr irgendwelche 3D-Effekte, sondern dass sie einfach so einfach und klar aussehen wie das System selber. Und das macht es natürlich gerade zum Beispiel mir als Hobbyentwickler wesentlich leichter. Das war, fand ich, bei meinen Apps immer ein Riesenproblem. Philipp hat auch immer so ein bisschen drüber gelacht und gesagt, du musst mal irgendwie 500 Euro auf den Tisch legen, die ich leider nicht habe, jedenfalls nicht dafür, um irgendwie Icons entwickeln zu lassen und schöne Hintergrundgrafiken und tralala. Das ist jetzt im Grunde alles nicht mehr nötig, ne? Und das ist natürlich gerade für Hobbyentwickler wunderbar. Man kann dann eben leichter, denke ich mal, mithalten in Zukunft mit irgendwie Foursquare und Facebook und wie sie alle heißen, die eben viel Geld ausgeben können für UI-Design.
Claudia, was hat dich denn noch so an dieser Keynote und dann, was da jetzt so hinten rausgefallen ist? Interessiert, was
also, da hängen geblieben? Es wurde ja nicht nur iOS vorgestellt, sondern auch dann eben das neue Sea Lion, wie es ja so schön heißt, beziehungsweise Maverick. Ich hätte übrigens vorgeschlagen, sie wären mit Sea Lion doch weitergegangen. Das fand ich, hätte glaube ich auch so bei der Zielgruppe hätte es gut eingeschlagen, glaube ich.
Also das ist das Betriebssystem für Desktop-Rechner. Für
genau, Notebooks. Und was ich finde, sich da so ein bisschen fortsetzt, also du, Ulf, du hast jetzt gesagt, sie haben sich so ein bisschen die User Experience von Android auch angeguckt, wahrscheinlich eben mit den Hintergrunddateien und sowas. Das merkt man bei dem Betriebssystem, finde ich auch, dass sie jetzt diese Tags und Tabs einführen und da eben auf Sachen gestoßen sind, die offensichtlich andere schon länger haben und die jetzt als Innovationen sozusagen bei sich auch eingebaut haben.
Ja, wieder. Da musste ich auch schon sehr lachen, als sie dann angefangen haben, ja, unser Dateiverwaltungsprogramm musst du jetzt nicht jedes neues Fenster für jeden neuen Ordner aufmachen, sondern du kannst auch Reiter in einem Fenster anzeigen. Ja.
Das ist schön.
Gab es das bei Windows 3.1 schon? Ich weiß es nicht.
Es gab auf jeden Fall auch...
Tabs wusste ich nicht, im Explorer gibt es die?
Keine Ahnung. Nee. Bis heute, glaube ich.
Nee, das ist tatsächlich was relativ Neues.
Also, es gab halt ein Programm, das gemacht hat und was eben dann das System etwas in die Richtung getweakt hat. Und da gehen sie jetzt halt auch so ein bisschen Wege, was ich aber auch nicht schlecht finde, dass sie sich anschauen, was Nutzer benutzen auch wirklich und das dann in ihr System einbauen. Das ist vielleicht vergleichbar mit Twitter, wo dann plötzlich die Retweets aufgetaucht sind und die DMs und Sonstiges, was sie am Anfang ja so nicht hatten. Und da dann einfach an den Nutzern sich orientieren. Das finde ich eigentlich gut. Also bislang hat Apple ja ein bisschen danach gelebt, wir sind hier eigentlich nicht demokratisch, sondern wir machen das, was wir gut finden. Und das geht vielleicht eher schon in diese demokratische Richtung.
Was
jetzt ein bisschen hochgegriffen ist, aber...
Was ich jetzt bei Mavericks, diesem neuen Betriebssystem für Desktop, ganz spannend fand, ist, wie viel Wert Apple offensichtlich auf Stromsparen legt. Das wird, also es wurde ja auch das neue MacBook Air, was jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues vorgestellt ist, aber das 13-Zoll-Modell hat offiziell eine Batterielaufzeit von 12 Stunden. Lass das in der Realität 10 Stunden sein. Das sind schon echt beeindruckende Zahlen, egal in welchem Bereich. Und das mit dem aktuellen Betriebssystem. Also und bei diesem neuen Betriebssystem wird halt sehr stark darauf geachtet, Apps, die im Hintergrund laufen, die der User gerade nicht sieht, die dürfen nicht mehr rechnen. Es wird sehr viel Aufwand damit betrieben, dass der Prozessor möglichst lange im Schlafmodus verspringt und dann nicht so viel Strom verbraucht und trotzdem das Gleiche. Und offensichtlich will Apple einen Computer bauen, der 2 Tage am Stück durchhält, ohne dass ich ihn einmal laden muss.
Gut, aber das muss man dann auch erstmal in der Praxis sehen, ne? Denn wenn die weiter so in diese Richtung gehen, wir wollen es halt so meiner Mutter und meinen Eltern einfacher machen. Die nutzen halt eine App, die ist vorne, mit der machen sie was, aber die lassen nicht Handbrake im Hintergrund laufen und Videos kodieren oder Xcode, um irgendwie was zu kompilieren. Und wenn das dann im Hintergrund ist und dann irgendwie nur noch X% vom Prozessor und X% vom RAM abkriegt.
Also es machte mir den Eindruck, als ob sie genau diese Gratwanderung probieren hinzukriegen, dass sie die Power-User nicht enttäuschen wollen und nicht eben, du darfst nur eine App und hier und darüber hinaus darfst du nichts tun machen, sondern dass sie schon diese verschenkte Rechenpower, die es doch im Augenblick noch sehr stark gibt, wie gesagt gerade ein Programm, was ich gar nicht sehe, rechnet aufwendig Grafiken hin und her und um die dann anzuzeigen und direkt wieder wegzuwerfen. Ja, das ist tendenziell ein sehr schönes Feature und ich glaube, da sind sie dann doch der Konkurrenz noch ganz ordentlich was voraus.
Ja, und Sie haben auch noch 2 weitere echte Schwachpunkte von OS X, finde ich, ausgemerzt. Das sind nämlich iBooks und Maps. Ne? Es gibt also jetzt ja eine vernünftige iBooks-App und eine Maps-App, die im Prinzip etwas Ähnliches können soll wie die Maps-App, die man schon länger von den Mobile-Devices kennt. Und das finde ich ehrlich gesagt einen großen Vorteil. Also gerade iBooks, dass
hat
die
man
nicht...
Hat man da jetzt so drauf gewartet,
iBooks? Ja, aber hallo, ich habe in letzter Zeit ehrlich gesagt gar keine Bücher mehr gekauft im iBook-Store, sondern immer nur noch bei Amazon, weil ich sie dann nämlich mit dem Kindle auf meinen mobilen Geräten nutzen konnte und mit der Kindle-App auf dem Mac. Und jetzt ist der iBook-Store quasi wieder auf Augenhöhe. Also das finde ich einen Riesenvorteil, muss ich sagen.
Ein hübsches Detail, was mir noch aufgefallen ist, was gar nicht erwähnt worden ist, das gab es im Vorspann von der WWDC, gab es ja am Anfang so ein kleines Image-Video sozusagen, in welche Richtung Apple gehen will und da tauchte der Satz drin auf, wenn jeder probiert, alles zu machen, wie kann dann einer in irgendwas richtig gut werden? Und also zu sagen auch, dass die Konzentration ist aufs Wesentliche und ich habe das Gefühl, dass wir gerade in iOS auch jetzt sehr stark sehen, also wir wissen ja alle, dass jeder, der iOS nutzt, dass iCloud, also dieser Cloud-Dienst von Apple, jetzt nicht unbedingt der Stein der Weisen ist, um es mal freundlich auszudrücken. Und soweit wie ich das sehe, haben jetzt die Entwickler alle Mittel in die Hände gegeben bekommen, auch alternative Cloud-Dienste wie Dropbox und ähnliches zu nutzen, ohne dass sie dafür irgendwelche Nachteile haben. Vorher war es halt so, die Daten konnten nur synchronisiert werden, wenn die App läuft. Sowas geht jetzt alles auch schön brav im Hintergrund.
Und Sie haben auch den NSA-Passwort-Synchronisierer eingebaut.
Da bin ich auch mal gespannt. Den darf man natürlich auf gar keinen Fall nutzen, ja, um das an dieser Stelle ausdrücklich zu sagen.
Und auch Dropbox.
Ich nutze nicht mehr Dropbox, kann man auch überschreiten, aber jedenfalls diese Passwort-Synchronisation ist natürlich der blanke Wahnsinn. Das ist mal ganz klargestellt wieder an dieser Stelle.
Damit hätten wir dann einen schönen Zirkel gezogen.
Cloud-Dienste insgesamt erweitern, wenn ich mich hier nochmal ganz kurz einmischen darf.
Ja, also das nur für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben, also man kann dann offensichtlich zukünftig mit dem neuen Mavericks und mit dem iOS 7 seine Passwörter über iCloud und zwischen seinen gesamten Geräten synchronisieren, was erstmal furchtbar praktisch klingt, in der Praxis wahrscheinlich, so wie man iCloud kennt, nicht hundertprozentig funktionieren wird und wenn es funktioniert, weiß man seit einer Woche, glaube ich, wo es...
Naja, da muss ich einschränken. Erstens gab es das Feature schon mal und das hat wohl auch bei MobileMe damals sehr gut funktioniert, habe ich von einigen, ich habe es selber nie genutzt, aber habe ich mir sagen lassen, dass das sehr gut funktioniert hat. Zum Zweiten kann man natürlich so eine Passwortdatei, also es gibt ja den Dienst 1Password, man kann die schon sicher verschlüsseln auch, sodass nicht mal der NSA hoffentlich rankommt.
Ja, aber das ist natürlich bei diesem Betriebssystem nicht vorgesehen. Ne? Also bei dieser Betriebssystem-Passwort-Synchronisation ist gerade kein Passwort.
Das ist nicht verschlüsselt?
Ja, aber natürlich nur mit dem normalen iCloud-Passwort. Es gibt also keine Verschlüsselung auf Nutzerebene.
Also,
anders zum Beispiel als bei Firefox Sync. Ne?
Aber gut. Ich kurz mal die Sekunden zählen, die wir noch bis zum Schluss haben. Also wir müssen hier leider den Hammer fallen lassen. Ich danke ganz herzlich Max Winde, Claudia Krell, Anne Roth und Ulf Burmeier fürs Kommen ins Studio. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke euch Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Das war der CT Online Talk auf D-Radio Wissen. Ja, bis dann. Tschüss.